Impulse. Der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres KPMG-Podcasts Impulse. Heute darf Sie durch diesen Podcast führen, Erich Tewanger. Und Thema für heute ist Gesundheitsvorsorge rund um, wie kommen wir aus der Pflegefalle raus, wie kommen wir von der reinen Reparaturmedizin weg. Und dazu habe ich eine wunderbare Runde heute hinbekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich darf die Herrschaften vorstellen, Professor Norbert Bachel, ganz bekannter Sportmediziner, ist ja auch Gründungsmitglied und Ehrenpräsident der Europäischen Gesellschaft für Sportmedizin und hat gemeinsam mit anderen, komme ich auch noch dazu, ein sehr spannendes Buch unter dem Titel Raus aus der Pflegefalle geschrieben. Herr Professor, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Dann haben wir sozusagen von der praktischen Seite her Erol Hollerwatsch, Landtagsabgeordneter in Wien, im Brotberuf Leiter des Fachbereichs Gesundheitseinrichtungen und damit seit Jahren notgedrungenermaßen ein Experte der Gesundheitspraxis. Erol, vielen Dank fürs Teilnehmen. Und last und ganz sicher not least, den Alexander Birch, Standardanwalt der Stadt Wien, stellvertretender Direktor der Wiener Wirtschaftskammer, also sozusagen sieht ja auch sozusagen den ökonomischen Impact von Gesundheit jeden Tag. Und das macht die Runde so spannend, ist Co-Autor genau dieses Buches, nämlich Raus aus der Pflegefalle mit dem Herrn Professor Bachel. Alexander, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, da heute mitzudiskutieren. Wie geht man so ein Thema an? Viele reden davon, Gesundheitsvorsorge, Prävention, immer wieder in Diskussion, irgendwie nicht wirklich greifbar und sehr oft auch das Gefühl, dass hier mehr geredet als getan wird an der Stelle. Um da mal eine Einschätzung zu kriegen, und ich bin da sicherlich Laie, was ich aus der Statistik kenne, ist immer so die Wahrnehmung, dass wir zwar, was unsere Lebenserwartung anbelangt, in Österreich gut im europäischen Durchschnitt liegen. Da müssen wir uns nichts vorwerfen. Allerdings, was die gesunden Jahre im Alter anbelangt, sieht es sehr anders aus. Und da würde ich gerne als erstes vielleicht mit Ihnen beginnen, Herr Professor Bachel, mal ganz kurz nachfragen, ist das nur ein Bild, das wir haben, oder ist es tatsächlich so, dass wir im europäischen Schnitt mit unserer Gesundheit im Alter anders aufgestellt sind als andere Länder?
Naja, es stimmt der Eindruck natürlich schon. Nicht in allen Ländern. Es gibt Länder, wo die gesunden Lebensjahre noch niedriger liegen als bei uns. Allerdings, die Statistik zeigt, dass wir hier einen Aufholbedarf haben, insbesondere wenn wir es mit den nordeuropäischen Ländern vergleichen. Und vielleicht kann man das in diese Richtung auch lenken, als Einstieg in das Gespräch, dass wir uns überlegen müssen, wie viel an unseren Gesundheitsparametern beziehungsweise an allfälligen Risikofaktoren und Erkrankungen ist genetisch bedingt und wie viel ist epigenetisch, also durch den Lebensstil bedingt. Und da kommen wir doch auf interessante Zahlen, nämlich dass in etwa 50% unseres Lebens, unserer Gesundheit, unserer Risikofaktoren, unserer Krankheiten lebensstilbedingt sind. Der Rest ist genetisch, 15-20%, dann kommt die medizinische Versorgung, Sozialsystem etc. etc. mit 25% in etwa. Dann haben wir noch die exogenen Risikofaktoren, Unfälle etc. Aber das ist für mich das Entscheidende. Wir haben zu 50% unsere Gesundheit in unserer Hand.
Wenn ich da nachstoßen darf, ist das eigentlich der Treiber gewesen, Alexander, zu sagen, du widmest dich diesem Thema auch als Autor? Weil ja, du hast natürlich eine ganz, ganz lange Vergangenheit in der österreichischen Sozialversicherung, aber war das, oder ich frage es umgekehrt, was war der Treiber zu sagen, darüber will ich jetzt ein Buch schreiben?
Wir haben sehr viele äußere Umstände, die nicht nur den Effekt auslösen, dass Österreicher nicht so lange in gesunden Lebensjahren verharren wie andere Staaten, sondern das schlägt sich natürlich auch in finanziellen Zahlen nieder, vereinfacht gesagt. Wir geben heute für rund 500.000 Pflegefälle über 5 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern aus und noch einmal fast 3 Milliarden Euro an privaten Geldern, also für die informelle Pflege. Es ist schon jetzt sozusagen eine hohe Summe, aber die würde weiter wachsen. Die würde bis zum Jahr 2030 würden diese 5 Milliarden auf über 9 Milliarden anwachsen, also sich fast schon verdoppeln. Und wenn wir dann in das Jahr 2050 blicken, dann wäre das auf Barwert, also sozusagen mit der gleichen Wirkung wie heute, gerechnet schon über 16 Milliarden Euro, die allein an öffentlichen Geldern für Pflege ausgegeben werden. Und die Faktoren dafür sind natürlich auch aufbereitet. Das ist eine demografische Begründung einerseits, andererseits natürlich dann der Lebensstil, auf den es wiederum zurückführt. Aber wir haben ab dem Jahr 2030 erstmals die 1 Million Schallgrenze durchbrochen. Und was meine ich damit? Ab dem Jahr 2030 leben in Österreich mehr als 1 Million Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Das ist natürlich dann schon eine sehr, sehr hohe Zahl, wenn man so möchte. Und auch der Faktor, wie sich sozusagen die Lebenserwartung entwickelt hat, ist ja auch sehr beeindruckend, wenn wir uns ansehen, dass wir noch im Jahr 1870 herum eine Lebenserwartung etwa bei Frauen in der Höhe von 34, 35 Jahren hatten, also 1870, so liegt die heute bei weit über 80 Jahren, also hat sich mehr als verdoppelt. Und das sind natürlich Gründe, warum wir hier altern. Und wenn man schon altert, was ja gut ist, was wir ja auch medizinisch letzten Endes geschafft haben, dann soll man gut altern und das möglichst halt in einem angenehmen Umfeld, wo man selbstständig bleibt. Und ja, das war die Motivation aus der Sozialversicherungszeit heraus, das halt durchaus auch leistbar durch öffentliche und aber auch private Finanzen. Und das war eigentlich die Idee zu sagen, was gibt's denn für eine Lösung, außer dem ewigen vor sich herschieben, wie wir das in der Pflegediskussion machen, da einmal ein paar Pflegekräfte ausbilden, da einmal ein bisschen den Pflegefonds valorisieren und Diskussionen über Regresse durchführen. Was gibt's denn außer diesen kleinen Schrauben, die immer gedreht werden, für grundlegende Möglichkeiten? Und die grundlegende Antwort ist, am besten gar nicht zum Pflegefall zu werden, so wie das eben sehr viele skandinavische Länder machen. In Österreich sind wir ab 65, haben wir rund 22% Pflegefälle und in den skandinavischen Ländern liegt das bei 9%. Und da ist es natürlich wert zu sagen, welchen Weg raus aus der Pflegefalle oder gar nicht erst hinein in die Pflegefalle kennen denn die Skandinavier, weil das für die Menschen besser ist und letzten Endes auch für die Finanzen der öffentlichen Hand und der privaten. Das war die Motivation hinter diesem Buch.
Da schießt mir, während ich da zuhöre, ein Gedanke, den ich gerne an den Errol weiterspielen würde, durch den Kopf. Nämlich wenn wir uns anschauen, sozusagen die Entwicklung der Lebenserwartung, die sich erfreulicherweise verdoppelt hat, und auf der anderen Seite die auch dann letztlich ja begrenzten Mittel, wie ich mit Pflege im Alter umgehe. Wenn ich das verschneide, entsteht bei mir sofort das Bild, ob ich mit der steigenden Lebenserwartung nicht auch eine gewisse Verantwortung als Individuum habe gegenüber der Allgemeinheit, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Also wenn es mir schon selber nicht wichtig ist, dass es irgendwie der Allgemeinheit gegenüber wichtig ist. Errol, aus deiner Erfahrung jetzt in der Praxis, und du siehst es sozusagen ein bisschen rein in die Pflegesituation, wie sie momentan sich auch in den Gesundheitseinrichtungen abspielt, ist davon irgendetwas spürbar oder sind wir in einem Modus, ich lebe vor mich hin und wenn ich dann ein Pflegefall bin, dann habe ich Anspruch auf Staat oder in dem Fall Selbstverwaltung, wird es dann schon für mich richten. Gibt's da einen Wertewandel, der spürbar ist?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil statistisch gesehen 56% der Österreicherinnen und Österreicher haben einen großen Nachholbedarf, was die Gesundheitskompetenz betrifft. Ich denke, es wäre hier durchaus sinnvoll, sich Programme zu überlegen, wie wir diese Kompetenz zukünftig stärken wollen, weil am Ende des Tages, umso stärker die Kompetenz der Menschen in diesem Bereich, umso höher ist die Chance, dass wir uns in der Zukunft einiges an finanzielle Mittel ersparen und auch die Möglichkeit geben, längere und gesundere Lebensjahre zu verbringen. Es ist natürlich so, dass man auch hier ein bisschen weg muss von der Reparaturmedizin hin zu einer Gesundheitsvorsorge und Präventionsgedanken. Ich denke, da hat sich auch in den letzten Jahren ein großer Wandel auch durch die Bevölkerung gezogen, aber auch der Wandel durch die verantwortlichen das Gesundheitssystem, die Stakeholder. Man merkt sehr stark, dass sehr, sehr viel Fokus auch jetzt gelegt wird auf den Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Ich kann zum Beispiel aus der Sozialversicherung kurz ein paar Dinge ansprechen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Der Dr. Biach weiß es ja, als ehemaliger Präsident des Hauptverbandes haben wir ja damals schon diese Programme auch ins Leben gerufen. Das beginnt bei Alkohol, das beginnt bei Rauchen, das beginnt bei Ernährung, das beginnt auch schon ganz jung im Bereich des Kindergartens, der Schule. Also ich denke, es wird hier ein Wandel durch die Bevölkerung gehen und ich bin überzeugt davon, dass man zukünftig viel mehr Augenmerk auf das Thema Gesundheitsprävention legen muss.
Da ist jetzt das Stichwort Gesundheitskompetenz gefallen bei dir, Erol. Wenn ich das sozusagen verschneide mit Herrn Professor, Ihrer Wahrnehmung, dass ja 50% offensichtlich, zu 50% haben wir unsere Gesundheit und unseren Gesundheitsverlauf, vor allem im höheren Alter selbst in der Hand. Kann man so ein bisschen eingrenzen, über welche Risikofaktoren wir da reden? Ist das irgendwie komplett weit gestreut oder gibt es da gewisse Risikofaktoren, die eigentlich gut greifbar sind und die wahrscheinlich dann oder möglicherweise 70-80% des Geschehens ohne dies schon abdecken?
Also da gibt es natürlich klassische Risikokonstellationen und Risikofaktoren, die da verantwortlich sind. Das ist zum einen einmal die körperliche Aktivität und zwar lebenslang. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir können dann vielleicht noch auf die positiven Aspekte von körperlicher Aktivität, Training und Sport zurückkommen. Dann ist es natürlich die Ernährung, logischerweise, und zwar einerseits in Hinsicht der Kalorienbilanz und natürlich auch im Hinblick auf die Qualität der Ernährung. Und dann ist es der große Bereich von Psyche und sozialer Einbettung, der ganz entscheidend ist. Also einerseits wissen, wie man mit Stress umgeht, andererseits, vor allem wenn man älter ist, sozial eingebettet zu sein, Aufgaben zu haben, gebraucht zu werden, das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich erinnere mich an ein Volk, oder es ist ein Beispiel, das sind die Hunsas, irgendwo in Asien. Dort ist die mittlere Lebenserwartung über 100, 110, 105 Jahre. Und genau diese drei Faktoren kommen dort zu tragen. Die sind regelmäßig körperlich aktiv, weil sie einfach ihre Felder bestellen müssen. Sie sind eher auf pflanzliche Ernährung ausgerichtet und sie sind eingebettet in ein System, wo die Großeltern, Eltern und die Jugend zusammen ist. Und das ist ganz entscheidend. Also diese Faktoren sind wesentlich.
Mich betreffend Ernährung und körperliche Aktivität, das ist das, was man sich dann immer neu wirklich vornimmt. Aber wissen, dass ich damit natürlich einen ganz unmittelbaren Einfluss darauf habe, wie es mir mit 65 gehen wird. Da kann man nur immer wieder hinweisen und irgendwann wird es ja dann auch vielleicht spürbar. Und wenn es spürbar wird, wird es dann vielleicht auch sozusagen umsetzbar. Die Einbindung, glaube ich, ins soziale System oder ins soziales Umfeld, das ist wahrscheinlich ein Thema, das wir uns kulturell aneignen müssen. Was tun denn da andere Länder, um diese Risikofaktoren ein Stück weit auch mitzumanagen? Weil natürlich vieles liegt im eigenen, das ist schon klar. Nur wenn wir darauf warten, dass jeder Einzelne das für sich erkennt, dann wird es vielleicht zu lang dauern. Alexander, hast du ein bisschen Wahrnehmung, wie andere Länder sozusagen damit umgehen, genau diese Risikofaktoren ein Stück weit auszusteuern?
Wir haben natürlich uns auch im Buch angesehen, was denn zum Beispiel skandinavische Länder jetzt machen, um hier diese Prävention zu leben und damit die drei Risikofaktoren, also die schlechte Ernährung, wenn man so möchte, die unzureichende Bewegung, auch den psychischen Druck ein wenig von sich zu nehmen. Wir haben da unterschiedliche Konzepte immer wieder gesehen, aber recht beeindruckend waren natürlich die motivatorischen Elemente, die vor allem auch in skandinavischen Ländern immer zum Einsatz kommen. Also sprich, was machen die, damit die Leute von sich aus das machen? Laufen gehen oder spazieren gehen und entsprechend zu ernähren. Und da sind wir dann sehr rasch auf Anleitungen gekommen, die ihnen quasi durch Coaches gegeben werden. Die werden ein wenig mehr an der Hand genommen und werden wiederum zu fitterem Leben erzogen. Also ich sage da immer, der Unterschied zwischen einer Pflegekraft in Österreich und einer Pflegekraft in Dänemark ist der, in Österreich bekommt man einen Pfleger, der einem dann die Schuhe bindet und in Dänemark bekommt man einen Pfleger, der einen dazu motiviert, und fit macht, dass man sich die Schuhe wieder selber binden kann. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Das fängt auch schon viel früher an, also nicht erst dann, wenn ich sozusagen zum Pflegefall werde. Aber der Zugang, die Menschen zu einem selbstbestimmteren Leben zu motivieren, der ist halt anscheinend dort größer ausgeprägt. Wir haben uns das auch für Österreich natürlich angesehen, allein was das bringen würde, nur das Beispiel der Bewegung, wenn man die Menschen dazu bringt, sich mehr zu bewegen, schlägt sich auch wiederum massiv in Zahlen nieder. Also wir haben uns ausgerechnet, entsprechende Institute, volkswirtschaftliche, was das bringen würde, wenn man das derzeitige Aktivitätsniveau der Menschen heben würde, und zwar darauf, dass sich auf das Niveau, dass sich also rund 30% der Bevölkerung ausreichend in Österreich bewegen würden. Das ist gar nicht einmal so viel, was wir da anheben würden, weil wir liegen derzeit bei rund 27%, die sich ausreichend bewegen. Und wenn man das eben auf 30% anheben würde, dann würde das sofort zu Einsparungen im Gesundheitsbereich von rund 157 Millionen an Gesundheitskosten direkten und indirekten führen. Und wenn man dann sagt, okay, weil die sich ein bisschen mehr bewegen, dann haben sie auch mehr an Sportverletzungen. Also wenn man dann sozusagen noch einmal 85 Millionen abzieht, dann bleiben übrig 72 Millionen an Einsparungen. Also das heißt, wir schauen, dass sich 2 bis 3 Prozentpunkte mehr an Bewegung in der Gesellschaft etablieren, was man durch diese zuvor angesprochenen motivatorischen Konzepte realisieren kann. Und schon hat der Staat eine Einsparung von über 70 Millionen Euro allein durch den Schwerpunkt im Bewegungsbereich. Und das könnte man, so wie der Herr Professor Bachel eben ausgeführt hat, natürlich in sämtlichen Bereichen, die als Risikofaktoren bezeichnet werden, also auch mit der Ernährung in einer motivatorischen Art und Weise auslösen. Da macht ja die Sozialversicherung, wie der Kollege Hollerwatsch dargestellt hat, schon sehr viel mit richtiger Ernährung von Anfang an und so weiter, dass die Leute überhaupt nicht in das reinkommen. Und natürlich, wir unterschätzen das mit der psychischen Belastung. Das macht da genauso entsprechende Depressionsausmaße und Erkrankungen, die ja letzten Endes dann immer wiederum sich manifestieren. Und auch da kann man durch entsprechend motivatorische Aktivitäten vorgreifen. Das haben wir in unserem Buch eben mit einem Vorschlag, dem sogenannten Best Agers Bonus Pass, zusammengefasst. Also wie kann man sozusagen rund ab 50 herum die Menschen dazu motivieren, dass sie sich gescheit bewegen, gescheit ernähren und jetzt für ein Handy herumtippen, vereinfacht gesagt.
Das wäre jetzt fast eine Handlungsanweisung, weil ich will kurz überschlagen, wenn wir über 70 Millionen Einsparung reden, dann könnte man eigentlich fast jedem dieser 3% Österreicher einen Personal Trainer an die Hand stellen und hat noch immer positive Bilanz. Mich freut es, dass Sie sich alle Zeit genommen haben, diese Diskussion wieder und wieder zu führen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.